Herr Professor Keller, Sie haben jetzt ein Kunststück fertigzubringen. Sie sollten uns sagen, ob die Förderung des Jiddischen nur eine schöne Nostalgie ist, ob die Sprache überlebt oder die Kultur. Und das Kunststück besteht darin, dass Sie gleichzeitig auch einen Blick in die baltischen Staaten werfen sollen, weil Sie ja dort auch lehren und Vorlesungen halten.
Ich kann sagen, ein paar Wörter auf Jiddisch.
Also Sie können gerne Jiddisch sprechen, wir werden uns bemühen, das zu verstehen. Dolmetscher haben wir dafür nicht, aber immerhin.
Doch, meine Tochter.
Ich will sagen, ein paar, entschuldigt mich, ich will sagen, ein paar schon von Deutsch. Ich glaube, es ist doch sehr eine Sache gemeinsam zwischen den zwei Sprachen. Und ich bei mir sich reden mit germanischen Wurzeln in meiner eigenen Sprache, was besteht auch von anderen Komponenten. Ob es ist ein germanisch loschen und ich glaube, dass für die, für wen man die deutsche Sprachkultur und Sprachgut, wie man sagt auf Deutsch, ist wichtig, ist Jiddisch wohl bedarf sein, ein wichtiger Komponent von sehr eigenem kulturellen Bagage. Und ich glaube, dass das ist eine Sache, ein Indien, ein Thema für Deutschen allein, nicht nur für Jiden. Weil Jiddisch ist eine wichtige Minorität europäischer Sprache, von einer wichtigen Minorität, was hat sehr eine Sache aufgetan. Und ich bin nicht im Ganzen einstimmig, nicht im Ganzen Maskim mit meinem Kollegen Herr Primor, die Historiker gewöhnlich sagen, als Methornet sagen, was wollt gewinnen, wenn etwas wollt gewinnen. Aber in ein wichtiger Ausnahme, wenn man redet wegen der Geschichte von Jiddisch, mag man ja machen Rekonstruktions, was wollt gewinnen, wenn es wollt nicht gewinnen, der Zweite Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg. Verstanden?
Fast, ja.
Ja. Ja.
Nicht alles, aber
ich will verändigen nur mit einem Entfer, das ist so wie zu sagen, als Eierseide, wie sagt man Seide? Großvater, Eiergroßvater. Vater Milchom ist schon gewesen, 45 Jahre alt und es ist ein doch starkes Symbolum, also er hat einen hohen Blutdruck. Es wollte mir damit zu etlichen und 60 Bemehle gestorben, sei wie sei, wollte er gestorben, ja. Aber der Wahl hat man ihm der Arge, der Wahl hat man ihm umgebracht, wenn er es gewinnt 55. Das ist eine mögliche Hypothese, aber wir wollen keinmal nicht wissen, die Wahrheit, die Memes. Yep. And now I will turn to another Germanic language, if I may.
Okay. Yes.
And I'll really try to address your question, which won't be easy, because I'm following closely and collaborating with my colleagues in Vilnius, and in some small capacity I was, I believe, instrumental to setting up the summer program at the initial stages. There is a symbolic return to Vilna, and we just heard from Professor Kroll how important Vilna was for at least political reason, because, you know, Warsaw couldn't be the center of Yiddishland to be represented in the PEN organization, precisely because there was already Polish literature presented in Warsaw. But the choice of Vilna was not coincidental, because Vilna was seen as the cultural capital at the time of East European Jewry. And around that time, a popular name for Vilna among Jews was Yerushalayim Delita. There are many places where people out of local patriotism try to attach it an importance of a kind of a Jerusalem, but only, as far as I know, Vilna was one of very few cities which were almost universally accepted by Jews of the whole region of Eastern Europe, which is a large region. So Vilna is historically the capital. Of course, when you come today to Vilnius, you cannot go back to Yerushalayim Delita, Jerusalem of Lithuania. You go at best to what used to be, what was Jerusalem of Lithuania. But still there is a great deal of things that can be found, and even people that can be found from previous, from you know, older generations. And there is a great, great deal of goodwill to do work there. And I believe that at least some young people in Lithuania and some Lithuanian intellectuals see it also as part of their heritage, something that I tried to claim for the importance of Yiddish for German cultural Kulturgut. Yeah. The same, I believe, also happens to some extent in Poland, where Ashkenazi Polish Jewry's culture and language, which was Yiddish, of course, and Ashkenazi Hebrew, are of prime interest, and that things are being translated and studies are being conducted, and it's seen as part of Polish general heritage, cultural heritage. So I'm not talking about, of course it can be criticized as appropriation, misappropriation. I'm not talking about misappropriation. I'm talking about creative thinking, about not losing something that was created in your own territory with and out of very close cultural and linguistic contacts. Especially now that we are all talking, well, I'm an American, I'm not talking about it, but I'm following what you're talking about. Since you're all talking about the cultural identity, I think Yiddish may play a major role here, even if it's only a symbolic role, of a major minority language, very underprivileged from point of view of status and governmental support, which nonetheless achieved tremendous success, really despite all odds, as Professor Kroll just said, during very short period, in the time, not unlike today, in the time when literature was a major crown of achievement of high culture, but today, at least where I come from, in America, high culture is not very cool anymore, so it's not very high. So for many people, they think literature, schmitterature, who cares? For Europe, where literature is important, and I believe this is another important feature of Europe, that literature and philosophy should be recognized as major high culture highs or domains of a society. Yiddish did reach amazing achievements. Now, Yiddish is also a treasure trove for dialectology, sociolinguistics, of cultural contexts, all these things, and I believe that I thought that we are here not to talk about Yiddish, but about AIDIS originally, and I believe that the AIDIS project is doing an amazing work, which may be also a paradigm for any other endeavor like this, for other languages, for linguistic description, linguistic resources, for ethnography, yes, and for cultural context, and it is going to be both very professional linguistically and academically, but it's also forward-looking to be open to various kinds of uses, both popular, educational, and more specialized. So this is what I wanted to say.
Vielen Dank, Herr Professor Kerler. Ich glaube,